Hallo und herzlich willkommen zu unserer 62. Folge des Podcasts Psychiatrie im Alltag. Wir sind Andreas
und Werner.
Ja, und heute sprechen wir über die Bedeutung von Bindungen zu wichtigen Bezugspersonen und deren möglichen Folgen auf die Entwicklung psychischer Störungen. Aus unserer psychiatrischen Erfahrung wissen Werner und ich, bei vielen unserer Klientinnen und Klienten sind oder waren wichtige, enge Bindungen nicht stabil, nicht sicher oder vielleicht auch nicht verlässlich. Sowohl in der Gegenwart, zum Beispiel in der Partnerschaft, als auch in der Vergangenheit, Familie, Kindheit, Eltern. Man kann sich da gut vorstellen, dass dies eine psychische Belastung darstellt und sich auch ungünstig auf die weitere Entwicklung des Menschen auswirken kann.
Ja, und zu diesem Thema haben wir heute wieder einen Experten, den wir alle gut kennen. Unseren Kollegen, den Psychologen und Psychotherapeuten Andreas Knuff, haben wir zu Gast. Ja, die heutige Folge ist ein wenig aus der vorangegangenen Folge zum Thema Trauma hervorgegangen. Wir haben also jetzt zwei Folgen, zunächst Trauma, das letzte Mal und heute Bindung. Und beides hat so ein bisschen was miteinander zu tun, nämlich Bindungsstörungen. Zum Beispiel, man stellt sich vor, ein Elternteil stirbt, kann auch traumatisierend sein. Aber es muss nicht so sein und umgekehrt muss auch nicht jedes Trauma aus einer Bindungsstörung hervorgegangen sein. Von daher geht es heute nochmal extra um Bindung und wir haben dich, Andreas, da nochmal zu Gast und da freuen wir uns. Und vielleicht sagst du noch ein paar Worte für die Hörer, die nur diese jetzige Folge hier hören, auch wenn du dich früher schon mal vorgestellt hattest in früheren Folgen.
Hallo Andreas.
Hi.
Hallo. Ja, Andreas Knuff, Psychologe, Psychotherapeut, schon sehr lange im Psychiatriebereich unterwegs. Es gibt so ein paar Themen, wo ich mich viel mit beschäftigt habe. Empowerment, Recovery, Achtsamkeit, Umgang mit Gefühlen und viel auch mit Borderline. Und aus der Beschäftigung mit Borderline, da ist diese Beschäftigung mit dem Thema Trauma und auch mit dem Thema Bindungsstörung hervorgegangen, weil das natürlich ganz nahe beieinander liegt, ne? Mach viel Fortbildung, mach viel Supervision, bin viel in den Einrichtungen, gerade im Wohnbereich. Bin hier in Konstanz am Bodensee, also hier im südwestdeutschen Raum, viel unterwegs, auch in der Schweiz.
Ja. Du bietest auch Schulungen und Weiterbildungen in diesem Bereich an. Und ich weiß, dass du auch einiges veröffentlicht hast, was wir dann in die Shownotes auch reinstellen, auch speziell zum Thema Bindung.
Genau. Und total cool, weil du das ja so sagst, du hast so aufgezeigt, was so deine Themen sind und vieles von diesen Themen sind ja für die Psychiatrie eher innovative Themen, also Recovery, Achtsamkeit, auch traumasensibles Arbeiten, das war unsere letzte Folge, so sind wir ja auch jetzt auf das Bindungsthema gekommen und wir verbinden ja mit so klassischen Krankheitsbildern wie Borderline-Persönlichkeitsstörungen ja so medizinische Modelle, aber ich weiß oder wir wissen von dir, dass du halt tatsächlich entdeckt hast, dass man vielleicht auch so eine lange Zeit auf bestimmte Sachen gar nicht geguckt hast und deswegen ist Bindung genauso wie Trauma sicherlich ein Thema, dem wir uns widmen sollten. Ja. Aber vielleicht steigen wir mal ein, was ist denn eine Bindungsstörung oder wie wir es beim traumasensiblen Arbeiten letztes Mal auch haben, wie merke ich das denn, dass da vielleicht eine Bindungsstörung vorliegen könnte?
Also vielleicht gucken wir erstmal, was Bindung überhaupt ist, weil
oder
das
ja,
ist
Bindung,
ja
genau,
das was ist im Bindung? Bereich so ein bisschen, ja. So ein ja. bisschen ungewöhnlich ja. eigentlich. Ne? Das ist, ich meine, das ist Forschung, die gibt es schon sehr lange, die gibt es schon seit den 1960er Jahren und davor auch schon, ne? Gerade im analytischen, im tiefenpsychologischen Bereich. Und was man da gemacht hat, ist, man hat vor allen Dingen bei den kleinen Kindern geguckt. Mhm. Bei den Säuglingen, bei den 1-, 2-, 3-, 4-Jährigen, welche Beziehung haben die eigentlich zu den bedeutsamen Bezugspersonen oder Bindungspersonen? Das sind meistens die Eltern, aber das müssen ja nicht immer die Eltern sein. Ne? Mhm. Und dann sieht man, dass kleine Kinder sehr unterschiedlich in Situationen sind, in denen sie irgendwie mit Stress konfrontiert sind. Also Stress kann zum Beispiel sein, dass das Kind allein gelassen wird oder na so. Und dann guckt man, was machen denn die Kinder dann? Und dann gibt es Kinder, die eine sogenannte sichere Bindung haben. Bei denen ist das zum Beispiel so, wenn die Mutter weggeht oder der Vater weggeht, ist das Kind hochgradig irritiert. Mhm. Wenn dann eine fremde Person dazukommt, dann ist das Kind dieser fremden Person gegenüber eher reserviert, eher zurückhaltend. Also es läuft nicht gleich auf die fremde Person zu. Mhm. Wenn dann die Mutter oder der Vater wiederkommt, ist das Kind hoch erfreut, überglücklich und setzt zum Beispiel das Spiel fort, was es davor gemacht hat. Mhm. Und dann gibt es aber auch kleine Kinder, bei denen das nicht so ist, wie ich das gerade beschrieben habe. Mhm. Sondern da ist es zum Beispiel so, wenn die Mutter weggeht und es kommt eine fremde Person hinzu, dann tut das kleine Kind so, als ob die fremde Person wie die Mama wäre. Möchte bei der fremden Person auf den Schoß, ist überhaupt nicht durcheinander, dadurch, dass die Mutter weg ist. Mhm. Wenn die Mutter dann aber wiederkommt, ist das kleine Kind durcheinander, läuft auf die Mutter zu, läuft wieder weg. Vielleicht schlägt es sogar die Mutter oder den Vater, ist einer von den beiden dann halt, oder ignoriert den Elternteil. Also da sieht man, dass kleine Kinder sich sehr unterschiedlich verhalten.
Mhm. War das jetzt schon eine Bindungsstörung, das Zweite, was du beschrieben hast?
Ja, das ist jetzt immer die Frage der Begrifflichkeit. Also meistens wird unterschieden zwischen einer sicheren Bindung und Bindungsauffälligkeiten, Bindungsstile könnte man vielleicht sagen. Okay. Mhm. Da unterscheidet man meistens die vermeidende Bindung und die ambivalente Bindung. Und dann gibt es noch einen Bindungsstil, der sehr auffällig ist. Sogenannte desorganisierte oder chaotische Bindungsstil. Und das würde ich jetzt als Bindungsstörung bezeichnen.
Okay.
Bindungsstörung erkennt man vor allen Dingen daran, dass die Kinder hochgradig ambivalent sind, durcheinander sind, das Spiel nicht fortsetzen können, eben die Eltern unter Umständen sogar schlagen oder ignorieren oder es ihnen vollkommen egal ist, ob die Eltern da sind oder nicht. Und dieser frühe Bindungsstil setzt sich fort. Der setzt sich im Erwachsenenalter fort. Mhm. Und mit dem sind wir in der Arbeit mit Klienten oft konfrontiert. Also zum Beispiel so ganz grob schätzt man, dass etwa 90% der Leute, die frühe Traumatisierungen haben, auch so eine Bindungsstörung haben.
Ja.
Da sieht man, das ist einfach verzahnt, das ist verwoben. Mhm. Ne, man muss nicht eine Traumatisierung, ich habe das vorhin schon gesagt, man muss nicht eine Traumatisierung haben, wenn man eine Bindungsstörung hat. Aber das geht eben oft dann doch Hand in Hand. Ne? Mhm. Und im Erwachsenenalter sehen wir dann bei Klienten Verhaltensweisen, die uns eigentlich sehr erinnern an das, was die Forscher da bei den kleinen Kindern beobachten. Mhm. Ne? Wir sehen zum Beispiel Idealisierung und Entwertung. Wir sehen Beziehungsabbrüche. Wir sehen Beziehungstests. Wir sehen Aggression der Fachpersonen gegenüber. Mhm. Wir sehen dann aber gleichzeitig auch eine riesige Bindungssehnsucht. Also die Klientin beschimpft die Fachperson und 2 Minuten später entschuldigt sie sich und möchte eigentlich am liebsten bei der Fachperson auf den Schoß. Mhm. Da ist dieses Desorganisierte oder Chaotische so offensichtlich.
Aber damit man es versteht nochmal, du hast ja deine Schilderung begonnen, indem du die kindlichen Stile beschrieben hast. Und dann wäre es wahrscheinlich der Normalfall oder der reguläre Fall, dass ein Kind erstmal in Anwesenheit der Eltern ruhig ist, normal spielt und dann bei einer beim Weggang der Eltern vielleicht unruhiger wird und dann sich wieder freut, wenn die Eltern kommen oder ein Elternteil, ein Erziehungsteil kommt. Das, was du als erstes geschildert hast, war doch wahrscheinlich der normale Zustand. Oder habe ich es richtig verstanden?
Ja, genau. Das wäre dann eine sichere Bindung. Das ist sicherlich bei der Mehrzahl der Kinder auch tatsächlich der Fall, ne?
Und bei denen, wo das nicht der Fall ist, da wirkt sich das, da erleben wir das im Erwachsenenalter nahezu ähnlich. Also das heißt, das ist ein Stil oder in manchen Fällen vielleicht sogar eine Störung, die wir dann in der Beziehung als Therapeutin oder Therapeut spüren oder erleben können.
Genau,
Wie muss man sich denn beim Kind nochmal vorstellen? Du hast es vorhin schon mal gesagt, aber mir ging es fast ein bisschen schnell, weil dem Thema kenne ich mich auch wirklich nicht besonders gut aus. Interessiert mich jetzt. Angenommen, wir hätten jetzt eine Traumatisierung, also ein Elternteil ist vielleicht verstorben oder es gab einen Missbrauchsvorfall oder irgendwas Schreckliches passiert, was Traumatisierendes in der Kindheit. Und wie könnte denn jetzt dieses Beziehungsverhalten gestört sein? So wie du es da geschildert hast, dass das Kind dann, dass das dem Kind egal ist, ob das Elternteil noch da ist oder nicht, oder sich gar nicht freut, wenn das Elternteil zurückkommt? Oder erklär doch mal so ein bisschen, was da für Auffälligkeiten gibt.
Zum Beispiel Kinder werden, man nennt das bindungspromiskuitiv. Bindungspromiskuitiv meint, die gehen mit Fremden mit.
Die gehen mit Fremden mit, okay.
Ja. Also ein hochgradig bindungsgestörtes Kind, wenn da eine fremde Person auf der Straße ist und das Kind könnte irgendwie auf die fremde Person zugehen und sagen, willst du meine Mama sein? Darf ich mit zu dir nach Hause? Darf ich mit zu dir nach Hause kommen? Oder irgendwie so etwas? Ja. Das macht ein Kind normalerweise nicht. Also Kind. Wir reden ja jetzt von Menschen, aber bei Tieren beobachten wir das ganz genauso. Ja. Tiere sind ganz genauso in der Bindung. Wir beobachten das ja auch bei Haustieren, wie Haustiere, Hunde, Katzen in Bindung hineingehen. Und man denkt bei Bindung aber schnell, da muss irgendwas sehr Schlimmes passiert sein. Also ihr habt ja jetzt das Beispiel genannt, also ein Todesfall oder eine Missbrauchserfahrung oder so. Das kann natürlich so sein, aber die Forschung hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass es oft so ganz kleine Sachen sind. Die Forschung benutzt zum Beispiel den Begriff Feinfühligkeit. Feinfühligkeit bedeutet, dass die Bezugsperson in der Lage ist, wahrzunehmen, wie es dem Kind gerade geht, was das Kind für Bedürfnisse hat, die Empfindungen des Kindes zu spiegeln. Also zum Beispiel der Säugling lächelt. Der Säugling lächelt. Ja, so. Und was der Säugling dann braucht, ist, dass die Mama oder der Papa zurücklächelt. Ja? So, wenn... Nehmen wir jetzt mal als Beispiel die Mutter, das nicht kann, zum Beispiel, weil sie eine schwere Depression hat oder weil sie eine Borderline-Erkrankung hat und sehr viel mit sich selber beschäftigt ist und mit ihren eigenen Gefühlen, dann ist sie unter Umständen nicht in der Lage, feinfühlig auf die Reaktion des Kindes einzugehen. So, Mimik, Gestik, emotionale Resonanz, Spiegeln, Empfindungen des Kindes aufgreifen, all solche Sachen. Das läuft in einer Kindheit in einer repetitiven Schleife zehntausende Male. Ja, alleine am Tag. Wie oft läuft das am Tag? Ne? Der Säugling lächelt und die Mama lächelt zurück. Ja? Und der Säugling rülpst und die Mama lacht oder irgendwie sowas. Ne?
Reagiert auf jeden Fall darauf, ja.
Reagiert darauf, ne? Und das Kind weint, ne? Und die Mutter sagt, oh, was ist denn los mit dir? Das ist ja so eine ganz typische Sprache, die Bindungsperson dann auch benutzt. Markieren nennt sich das in der Forschung. Die Mutter sagt dann, oh, was ist denn los mit dir? Und das Kind heult und heult, ja? Und irgendwann glaubt die Mutter es dann verstanden zu haben und sagt dann zum Beispiel, oh, du hast Angst gehabt. Du hast Angst gehabt vor dem großen Hund zum Beispiel. Ja, so. Das ist etwas, was ein Kind braucht. Dadurch lernt ein Kind, eigene Empfindungen richtig einzuschätzen. Aha, das ist Angst, was ich da gerade empfinde. Eine angemessene Mimik, Gestik zu machen, mit Gefühlen überhaupt gut umgehen zu können. So, und wenn diese zehntausende Male repetitive Schleife, wenn die nicht gut geklappt hat, dann kommt es oft zu Bindungsschwierigkeiten.
Okay, also Kind. Ich denke die ganze Zeit, ehrlich gesagt, wenn wir jetzt über Kinder sprechen, ich denke jetzt gerade so an diese Smartphone-Welt und immer wenn ich Bus fahre, ich fahre ja viel öffentlicher Personennahverkehr, da haben ja mittlerweile, ich sage jetzt mal, Kinder unter 2 Jahren schon irgendwie ein Bildschirmgerät in der Hand, worauf sie reagieren. Ich weiß nicht, ob das Gerät auch schon auf die Kinder reagiert, aber da denke ich so, mein Gott, das könnte eine große Zukunft haben, Bindungsstörungen.
Ja, man braucht halt gute Smartphones, die sozusagen die Gedanken der Kinder dann widerspiegeln können.
Ja, und aber das ist doch krass. Also es ist ja wahrscheinlich, das ist ja was wir da quasi dann eher nicht haben werden. Ne? Also weil wenn wir keine direktes Gegenüber mit einer Bindung wie Eltern, Mutter, Vater haben, sondern wenn man denen quasi mit 2 Jahren ein Smartphone in die Hand drückt und damit man selber mit dem Smartphone was machen kann.
So. Aber ich glaube, mit 2 Jahren haben wir wenigstens Smartphones. Hoffe ich mal.
Fahr mal Busse.
Ja. Aber mich erinnert es an eine frühere Podcast-Folge von uns. Mhm. Ich habe leider die Nummer nicht mehr, aber der Titel hieß Theory of Mind. Und der tiefenpsychologische Pendant von Theory of Mind war Mentalisierung. Also selber sich Gedanken machen, was bei dem anderen vorgeht. Mhm. Und sozusagen das vielleicht Elternteile, Väter oder Mütter sich bei einem schreienden Kind überlegen, was ist da los, und sich in diesen Gemütszustand des Kindes, was da wohl los ist, reinversetzen können. Da sehe ich so ein bisschen parallel.
Mhm. Ist ja, das richtig, ist, Andreas? Das ist auch. Ja, natürlich. Das Mentalisierungskonzept ist ganz eng da dran. Ne?
Ja.
Und dieses Beispiel da mit dem im Bus da, man muss schlimmste Befürchtungen haben. Wirklich, man muss wirklich schlimmste Befürchtungen haben, wenn dieses repetitive Spiegeln und auf das Kind eingehen, wenn das nicht mehr genug stattfindet. Mhm. Ja,
ja.
Weil das macht Bindungsstörungen und das macht Emotionsregulationsstörungen.
Ja.
Weil über diese Sachen, die ich da vorhin versucht habe zu beschreiben, lernen wir eben Gefühle wahrzunehmen, Gefühle einzuordnen und mit Gefühlen gut umgehen zu können. Und diese Fähigkeit oder der Erwerb der meisten Fähigkeiten hat ein Zeitfenster.
Mhm.
Hat ein Zeitfenster.
Ja.
Ne? Wie eine Sprache lernt man als kleines Kind so viel besser als 20-Jähriger oder jetzt in unserem Alter so, ne? Ja, wir werden keine Native Speaker mehr, ne?
Ja.
Ja. Und wenn das Zeitfenster nicht genutzt wird, dann sind eben Fähigkeiten unterentwickelt.
Hm.
Ja. Und meine These wäre, wir werden in der Psychiatrie zunehmend damit zu tun haben. Ich glaube, wir haben aktuell schon damit zu tun, ne, mit vielen jungen Klienten, wo unsere klassischen Diagnosekonzepte nicht mehr funktionieren, das klassische Einordnen, was ist mit denen eigentlich los, wo wir nicht mit Empowerment- oder Recovery-Konzepten arbeiten können. Ne, ne? Und die These wäre, dass sich das noch verstärkt. Das ist jetzt nicht originell, das ist auch nicht auf meinem Mist gewachsen. Da gibt es genug andere Leute, die das auch so sehen. Aber wenn man sich im Kinder- und Jugendpsychiatriebereich umhört, die Forscher, die diese Themen durchschauen, die sind wirklich sehr besorgt und sagen, oh Gott, wie geht es mit unserer Gesellschaft weiter, wenn diese grundlegende Fähigkeit in diesem wichtigen Zeitfenster nicht hinreichend erworben ist.
Ne? Und zwar von den direkten Bezugspersonen. Ne? Das heißt, die direkten Bezugspersonen haben da die Verantwortung, quasi in dem Zeitfenster ja für die Zukunft quasi repetitiv, also wiederholend quasi ja die Grundlagen zu legen für Gefühle, für das Selbstausdrücken. Und wenn das dann nicht gelegt ist, dann erlebt man im Erwachsenwerden oder im Erwachsensein halt, ja, ich würde mal sagen, im einfachsten Fall Beziehungsstörungen oder Kommunikationsstörungen oder ein Wechselbad der Gefühle. Ne? Also das ist wahrscheinlich dann die Folge als Erwachsener.
Ja, ja. Und das Grundprinzip ist, es braucht immer mindestens eine Person.
Okay.
Wenn eine Person da ist, dann ist es schon gut. Das ist so ein bisschen wie mein Beispiel von vorhin mit Fremdsprache lernen.
Mhm.
Also wenn ich noch Englisch lernen will als kleines Kind, dann müssen nicht meine beiden Eltern gut Englisch können.
Mhm.
ein Elternteil reicht eigentlich aus. Also der sollte sich dann schon mal mit mir unterhalten, ne? Aber also wenn er das tut, dann reicht ein Elternteil eigentlich aus, damit ich das lerne. Okay. Das heißt, es braucht eine Bindungsperson, die zu diesem Spiegeln, zu dieser Feinfühligkeit, emotionale Resonanz, Koregulation oder wie auch die Begrifflichkeit dafür auch immer ist, die dazu in der Lage ist und das hinlänglich tut.
Ja. Und dieses Zeitfenster, würdest du sagen, ist beim Kleinkindalter von 0 bis 3 oder sowas vor allem?
Nee, ein bisschen weiter noch. Ne? Also Vorschulzeit so vielleicht. Ah, okay. Ich bin jetzt aber auch kein Forscher, kenne mich im Kinder- und Jugendbereich nicht so gut aus. Ne? Das würde jemand anders sicherlich noch ein bisschen präziser sagen können, aber in der Zeit ungefähr. Ne? Ja. Und ganz kurz vielleicht noch, also jetzt aktuell haben wir es vor allen Dingen mit Menschen zu tun, die aufgrund spezifischer biografischer Erfahrungen diese Bindungsfähigkeit nicht hinlänglich erworben haben, oder der andere Begriff war ja diese Mentalisierungsfähigkeit, oder zum Beispiel eben, weil, nehmen wir mal an, die Mutter hatte eine schwere Depression, Klientin wächst alleinerziehend auf, ist sehr viel mit der Mutter zusammen und die Mutter ist dazu nicht in der Lage. So, und wenn jetzt aber dieser Medienkonsum so immer weiter zunimmt, dann müssen wir halt befürchten, dass das nicht mehr nur als individuelles Phänomen auftritt, aufgrund einer spezifischen biografischen Erfahrung, sondern als Massenphänomen. Als Massenphänomen. Und dann kann einem halt ganz anders werden.
Ja. Ja. Wie wird sich das auswirken dann im Erwachsenenalter? Es ist ja keine eigenständige Diagnose. Wenn ich dich richtig verstanden habe, würdest du sagen, ist das so ein ungünstiger Vorzustand, der dann zu verschiedenen Krankheitszuständen führen kann. Wo wird man es am ehesten mit assoziieren? Borderline wurde schon genannt. Vielleicht so, auch Suchterkrankungen auch. Ja. Genau. Depressionen
also mit allen Persönlichkeitsstörungen auf jeden Fall mal. Mit allen Persönlichkeitsstörungen, mit den chronischen Depressionen, also den oft wiederkehrenden Depressionen, mit Suchterkrankungen, mit Essstörungen. Ja, in dem Bereich vor allem, da wäre vor allen Dingen dran zu denken. Aber das zieht sich auch in andere Bereiche. Wir wissen das ja heute, dass das ist nicht alles so spezifisch, sondern wenn ich das erlebt habe, dann habe ich eben einen Risikofaktor, der das Risiko auch für andere psychische Erkrankungen erhöht. Also würde auch das Risiko für eine psychotische Erkrankung erhöhen. Ne?
Ja, ich meine, klar, wenn ich in der, ich sage da jetzt mal Beziehungsfähigkeit, beeinträchtigt bin, wenn mir da Dinge fehlen, wenn ich die nicht einordnen kann oder wenn ich da wegrenne oder mich zurückziehe oder Konflikte aggressiv suche, dann kriege ich natürlich so viele Schwierigkeiten im Erwachsenenleben, dass das schon auch eine Grundlage ist dafür, dass man halt psychiatrisch dann oder mit einer psychischen Erkrankung auch auffälliger wird oder auch daran wirklich erkrankt. Ne?
Ja. Ja. Ja, genau. Und viele Menschen kommen durch in dem Sinne, ihr Wohlbefinden leidet darunter. Und dann gibt es halt noch eine kleine Gruppe, die eben in den Bereich der psychischen Erkrankungen eintritt quasi. Also zum Beispiel eine Suchterkrankung. Ne? Ja. Aber wenn die Theorie stimmen würde, dass die Gefahr da ist, dass das ein Massenphänomen ist, dann muss man natürlich befürchten, dass sich das eben auf sehr, sehr viele Menschen auswirkt.
Naja, wir haben ja jetzt schon einen starken Anstieg von psychischen Erkrankungen, wobei man nicht genau weiß, ob es einfach nur
ein Entstigmatisierungseffekt ist.
Genau, aber die Wissenschaft sagt ja, dass beides eine Rolle spielt. Es ist nicht nur ein reiner Entstigmatisierungseffekt, aber wenn das stimmt, was du, Andreas, sagst, dann hätte man auf jeden Fall noch mal einen deutlicheren Anstieg, wenn jetzt die Generation Handy und Smartphone jetzt wenn die ganzen Kinder jetzt ins Erwachsenenalter kommen.
Ist natürlich eine Frage des Umgangs mit diesen Geräten. Ne? Also ich meine, ich bin ja jetzt nicht technologiefeindlich, aber ich denke halt oft, wenn ich Bus fahre, ne, ja, dass dann wirklich Kinder da mit irgendwelchen Bildschirmgeräten sitzen und die Eltern halt genauso. Mhm. Und da ist halt gar keine Beziehung erkennbar. Ne? Und klar, man könnte auch als Eltern daneben sitzen und sagen, da hast du dich erschrocken, da ist ein Monster auf dem Tablet. Mhm. Ne? Das wäre vielleicht dann noch ein angemessener Umgang auch mit Medien. Ne? Aber die Eltern sind ja dann
auch... Das selber nicht mit, genau.
Kriegen das ja selber gar nicht mit. Ja, ne? Ja. Und ich glaube, das ist schon... Und das sind ja auch nicht alle Eltern, also man kann das ja nicht, aber es ist halt, es beeindruckt mich manchmal, wenn ich dann sehe, wie man nebeneinander sitzt und wie jung denn die Kinder auch sind. Ne? Also,
Ja, das ist halt der entscheidende Faktor. Ne? Ich meine, wir könnten ja jetzt lang darüber diskutieren, Handyverbot, Social Media, ab wann ist das gut für Jugendliche und so. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, gerade in den frühen Jahren ist ein enger, was ich repetitiv nenne, also wiederkehrender und stimmiger Kontakt zu den zentralen Bindungspersonen extrem wichtig.
Und es reicht einer, hast du eben auch gesagt. Also mindestens eine muss es geben. Als Grundlage, mehr ist wahrscheinlich immer gut, aber eine sollte auf jeden Fall so ein stabiler, wiederholender, dauerhafter, verlässlicher, wahrscheinlich auch emotional verlässlicher Kontakt sein, damit man das quasi aufbauen kann, die Kompetenzen auch für das Miteinander im Erwachsensein.
Jetzt mal vielleicht ein Tipp für die Praktiker unter uns, die vielleicht irgendwo im therapeutischen Bereich arbeiten. Wie kann man das berücksichtigen? Kann man das in irgendeiner Weise, könnte man das als Ergotherapeut, Psychotherapeut, irgendwo in der Psychiatrie oder in der Therapie tätiger Mensch irgendwo auf dem Schirm haben? Und wenn ja, wie kann man sowas auf dem Schirm haben? Bindungsstörungen der Klientel?
Ja, ich würde sagen, man sollte das unbedingt auf dem Schirm haben, gerade diesen desorganisierten Bindungsstil, ne? Weil der ist ja auch für das Umfeld, und das sind ja in dem Fall wir, extrem anstrengend. Ja, und die Gefahr ist ja total groß, dass wir Fachleute das persönlich nehmen und ärgerlich auf die Klienten werden. Ja. Ne?
Ja, die Fachleute untereinander auf sich losgehen und es dann.
Oder Fachleute untereinander auf sich losgehen, es Teamkonflikte gibt. Ne? Ja. Und wenn wir verstehen, da ist einfach dieser desorganisierte Bindungsstil, der sich da entfaltet, und der ist nicht in der Kontrolle der betroffenen Person. Das hat auch nichts mit Manipulation, mit Absicht oder so zu tun. Und die Person selber ist auch leidtragend. So, dann entspannt uns das ja alleine schon mal ein bisschen. Aber es ist auch gut, dass wir darauf vorbereitet sind, was passieren kann, was kommen kann, ja, dass wir nicht naiv in enge Bindungen reingehen, glauben, dass diese Bindung schon stabil ist. Wenn der Bindungsstil desorganisiert ist, wird diese Bindung irgendwann auch wieder in Frage gestellt werden. Sie wird wieder zusammenbrechen. Ja. Wir müssen wissen, dass Beziehungsabbrüche oder Beziehungspausen zu der Arbeit dazugehören können. Mhm. Wir müssen wissen, dass die starken Emotionen, die intensiven Emotionen damit verbunden sind, dass wir diese Emotionen auch abkriegen. Und so weiter. Ne? Ja. Und jetzt haben wir ja, bisher haben wir ja nur über das Bindungsthema bei den Klienten gesprochen. Wir könnten ja auch noch über das Bindungsthema bei uns selber sprechen. Das wäre ja auch noch eine interessante Frage.
Nur zu, ne? 5 Minuten also, haben wir noch.
5 Minuten haben wir noch, ja. Also nee, wirklich, total spannende Frage. Wollen wir da hingucken? Was habe ich denn selber für einen Bindungsstil und wie wirkt sich dieser Bindungsstil auf meine Arbeit aus? Ja. Wenn ich zum Beispiel eine von diesen Bindungsstilen da, nennt sich unsicher vermeidend, wenn ich einen unsicher vermeidenden Bindungsstil habe, dann bin ich in der Beziehung eher distanziert. Bin ich eher distanziert, bin eher sachlich. Ne? So. Mhm. Das ist in der Arbeit mit manchen Klientengruppen ziemlich gut. Für viele Psychoseklienten ist das wunderbar. Das ist in der Arbeit mit anderen Klientengruppen, kann das problematisch werden. Borderline-Klienten nehmen das schnell persönlich und denken, dass sie abgelehnt werden. Mhm. Ne? So, ja. Das ist gut, das zu wissen. Ja. Mhm. Und ganz besonders natürlich, wenn ich selber auch so einen desorganisierten Bindungsstil habe. Ja, weil das macht sich in meinen sozialen Beziehungen bemerkbar. Das würde ich dann auch mitkriegen. Also ich würde von mir wissen, oh, soziale Beziehungen brechen oft zusammen bei mir. Sie gehen oft sehr ungut auseinander. Ich bin oft total hin und her gerissen. Ja, so, und das macht sich natürlich auch eben in der Arbeit mit den Klienten bemerkbar. Und da kann ich wirklich sozusagen eine ungute Energie reinbringen. Also wenn der Klient, die Klientin einen desorganisierten Bindungsstil hat und die Fachperson auch, also dann ist Chaos und Drama vorprogrammiert.
Also würdest du raten, dass die Professionellen so ein Stück Selbsterfahrung auch auf jeden Fall tun sollten, um selber was über sich, über die eigenen, über den eigenen Bindungsstil zu erfahren, um dann nicht sozusagen naiv und völlig unvorbereitet auf die Klienten zuzugehen.
Wo ja gerade auch Beziehungen ein zentrales Thema in der Therapie ist. Ne? Also das heißt, also wenn man überlegt, wie bedeutsam therapeutische Beziehung, der Aufbau von einer tragfähigen Beziehung ist, unter dem Aspekt von Bindungsstilen oder auch Bindungsstörungen, die ja auf beiden Seiten vorhanden sein können, macht es auf jeden Fall schon mal Sinn, dass die Fachperson da sehr reflektiert mit sich selbst umgeht. Das hilft sicherlich auch noch, auch um zu verstehen, dass man das denn nicht so persönlich nehmen muss, wenn das Gegenüber vielleicht völlig unerwartet in Beziehung agiert. Ne? So, ja. Hast du recht, das ist ein wichtiger Aspekt auch für die Versorgung, dass man selber sich Gedanken macht, ja, wie bin ich eigentlich in dem Punkt gestrickt, auch fürs Gegenüber. Ja.
Ja, und das ist eben nochmal ein bisschen was anderes als so diese klassischen Sachen, wo so gemeinhin drüber geredet wird, empathische Grundhaltung dem Klienten gegenüber oder partnerschaftliche Beziehungsgestaltung oder solche Sachen, das geht nochmal eine Nummer tiefer. Und das kann ich auch nicht einfach nur anhand von meinem Verhalten festmachen, sondern da muss ich mich wirklich gut kennenlernen. Und ich meine, heutzutage, es geht alles schnell und flott und und die Selbsterfahrung bleibt so ein bisschen auf der Strecke. Und die Gefahr ist natürlich groß, dass wir in ein Handeln gehen, was nicht gut reflektiert ist. Ne? Also zum Beispiel bei diesem, ganz kurz noch als letztes Beispiel, vielleicht bei diesem desorganisierten Bindungsstil, der erzeugt oft so einen Handlungsdruck. Also Handlungsdruck ist sowas, und man muss unbedingt sofort was machen und das ist eine ganz schlimme Situation und da muss man sofort aktiv werden. Ne? So, stattdessen wäre es meistens sinnvoll, in dieser Situation erstmal ein bisschen ruhig zu bleiben und, und gut zu reflektieren, was da eigentlich los ist, anstatt da jetzt Gott weiß was alles in Gang zu setzen. Aber dieser desorganisierte Bindungsstil, der provoziert das sozusagen. Okay. Und ich muss natürlich aufpassen, dass ich da nicht in die Falle gehe. Ne?
Sehr cool. Also vielleicht zur Abrundung noch, weil wie immer bei diesen Themen, wir wollen ja nur neugierig machen. Ne? Also wir sagen nachher auch noch, wie man sich weiter informieren kann. Aber du hast eben gesagt, man kann als Kind mit einer Person schon eine Sprache lernen. Wahrscheinlich kann man auch, wenn man jetzt merkt, der eigene Bindungsstil, egal jetzt mal ob als Mensch, als Patientin oder als Therapeut, bedarf einer gewissen Weiterentwicklung. Man kann auch als Erwachsener noch daran arbeiten. Also es ist anstrengend, das ist halt dann wie eine Fremdsprache lernen, oder?
Ja, genau so. Aber der Punkt ist, man wird eben nicht zum Native Speaker.
Ja, okay.
Also,
das Niveau erreicht man nicht, das man als Kind hätte erreichen können.
Nein, das Niveau erreicht man nicht. Ja. Und heute zum Beispiel in den sozialen Medien, da wird jetzt heute suggeriert, als ob man diesen Bindungsstil durch irgendeinen Online-Kurs mal schnell verändern könnte.
Ah, ja.
Und das ist gelinde gesagt, das ist ein Witz, ist das, ne?
Ja.
Ja, weil das ist mit das Tiefste, was wir überhaupt in uns tragen. Ja. Und es wäre schon so viel gewonnen, wenn wir ein Bewusstsein für diesen Bindungsstil hätten, anstatt dass wir den gleich mal verändern wollen und gleich mal durch den Online-Kurs in die sichere Bindung kommen wollen und so. Da ist Veränderung möglich, ja, natürlich, aber das braucht alles Zeit und es braucht alles neue Erfahrungen.
Problembewusstsein ist sozusagen die Essenz, der Anfang von allem und wo es am meisten noch fehlt und kann vielleicht auch dazu führen, dass man bei sich erkennt, dass man nicht jedes Problem und vielleicht auch nicht jedem Klienten oder nicht jeder Klientin helfen kann. Und das wird wahrscheinlich schon viel bringen, das Bewusstsein darüber, bevor man denkt, man kann alles verändern.
Also nochmal ein wichtiger Hinweis, es ist halt tatsächlich, das erstmal wichtig ist, dass man sich bewusst wird über die Thematik. Und das ist ja was, wofür wir auch neugierig machen wollen. Wir packen noch ein bisschen was in die Shownotes. Ja. Und wer noch mehr Bewusstsein haben will, wir packen auch in die Shownotes noch Hinweise, wo man sich weiter informieren kann. Ich glaube, ihr habt auch ein spezielles Angebot in eurer Akademie. Das packen wir auch mit rein zu dem Thema. Also das, wenn wem die 30 Minuten zu kurz waren, kann auch mal was Längeres belegen. Das geht auch online, weil nicht der Gedanke ist, dass man seinen Bindungsstil verändert, sondern dass man was über Bindung erfährt und Bindungsstile. Da legen wir was mit in die Shownotes rein. Und ja, ich sag mal ganz herzlichen Dank. Also ich bin ganz neugierig geworden. Ich fand auch die Botschaft nochmal interessant zu sagen, wie wichtig vielleicht die ersten Jahre im Leben sind als Grundlage, um so einen Bindungsstil zu entwickeln, wo man mindestens eine Person vielleicht braucht, die da dafür grundlegend eine Grundlage schafft. Ja, wie beim Native Speaker, sage ich mal, und dass man als Erwachsener dieses Niveau wahrscheinlich nicht mehr so erreichen kann, aber zumindest verstehen kann vielleicht, warum das Miteinander schwierig ist oder vielleicht konfliktbeladen oder warum man sich so fühlt, wenn irgendjemand irgendwas von einem will. Das ist, glaube ich, nochmal ein ganz, ganz guter Hinweis gewesen. Danke, Andreas, für diese kurzweilige, sehr sensibilisierende Folge zu diesem, ja, auch wirklich, finde ich, ganz bedeutsamen Thema. Ne? Also toll, Dankeschön.
Und alle, die mehr wissen wollen, nicht nur die Shownotes, auch unsere Folge Theory of Mind. Einfach nur auf den Titel nochmal gehen, den findet ihr in unseren früheren Podcast-Folgen, behandelt ein ähnliches Thema. Das vertieft es auch nochmal ein bisschen.
Und wenn das deine erste Folge ist, die du in unserem Podcast hörst, dann kannst du auch mal in die Folge davor hören, weil wir haben ja gemerkt, es hat auch ein bisschen was mit Trauma zu tun. So ist diese Folge eigentlich auch entstanden. Ja. Also ganz ungewöhnlich für uns diese Folge, dass wir zwei Folgen mit demselben Gast hintereinander machen. Aber wir haben beim letzten Mal ganz schnell gemerkt, Traumata und Bindungsstile, das passt schon gar nicht in 30 Minuten. Und deswegen haben wir uns damals auf Traumata festgelegt. Und umso mehr haben wir uns gefreut, dass du heute nochmal unser Gast warst und wir heute mit dir über Bindung und Bindungsstile und auch Bindungsstörungen sprechen konnten. Ja. Toll, herzlichen Dank.
Ja. Tschüss, Andreas.
Das war die 62. Folge unseres Podcasts und ja, wir hoffen, dass wir Interesse für dieses Thema geweckt haben. Und wenn dir unser Podcast gefällt, fänden wir es klasse, wenn du ihn abonnierst. Dann verpasst du auch gar keine neuen Folgen. Also danke auch fürs Zuhören. Werner und ich machen etwa alle 4 Wochen eine Folge. Das schaffen wir relativ termintreu und wir haben auch schon einen langen Plan, was noch kommt. Also ja, wir freuen uns über jeden Hörer. Und wenn du eine eigene Idee hast, ein eigenes Thema, hier auch nochmal die Einladung. Ja, melde dich gerne bei uns und auch dein Thema oder du könntest Gast in unserem Podcast werden. Dankeschön. Ja, tschüss, Andreas. Tschüss. Danke. Ciao.
Tschüss. Ciao.